Ja, ich darf allen nochmal ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr hineingekommen seid, obwohl uns der normale Alltag mit seiner rauen Wirklichkeit ja wieder erfasst hat. Und das hat auch eine Familie erleben müssen, deren Geschichte uns im Matthäusevangelium wiedergegeben ist. Die haben erleben müssen, dass ja die nachweihnachtliche Zeit nicht unbedingt feierlich gewesen ist. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich zunächst mal diesen Text vorlesen. Und wer das mitverfolgen möchte, Matthäus Kapitel 2, es sind die Verse 13 bis 23. Also Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Da lesen wir Folgendes. Als sie aber entwichen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts und entwich nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, ward er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knäblein töten, die zu Bethlehem und in allen ihren Grenzen waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundigt hatte. Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt ist, dem Propheten, der da spricht: Eine Stimme ist zu Rama gehört worden, viel Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und ziehe in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, entwich er in die Gegend des galiläischen Landes. Und dort angekommen, ließ er sich nieder in einer Stadt namens Nazareth, auf das erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist: Er wird Nazarener heißen. Wir wollen nochmal stille werden. Herr, lehre uns dein königliches Walten. Bringe Herz und Sinne selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Dieser Text hat ja einen ganz starken Bezug zu einer Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar um die Ereignisse des Kindes Moses. Und da musste dieses Kind ja auch aus dem Blickfeld des Feindes, und damals war es der Pharao, der ihm nach dem Leben trachtete, verschwinden. Und wieder spielte Ägypten eine Rolle. Und jetzt haben wir ähnliche Umstände. Wieder ein Kind, wieder ein Feind, wieder ein Land. Nämlich das Jesuskind, das Kind in der Krippe, der Feind Herodes und wieder das Land Ägypten. Allerdings ist es ein Text, ich weiß nicht aus welchen Gründen, über den sehr wenig gepredigt wird. Und Martin Luther hat zu diesem Text einmal Folgendes gesagt: Das ist eine vortreffliche Historie, die man keinesfalls aus der Kirche soll nehmen lassen. Und deswegen wollen wir heute Morgen einmal über diesen Text nachdenken und uns fragen, was er uns wirklich zu sagen hat. Und zwar das Erste, was uns dieser Text also unmissverständlich deutlich macht, ist, ja, dass die weihnachtliche Idylle vorbei ist. Wie wir vorhin schon gesagt haben, der normale Alltag mit all seinen brutalen Facetten, mit seiner rauen Wirklichkeit hat uns wieder erfasst. Aber dieser Text zeigt auch, ja, dass wir trotzdem darin dem Herrn vertrauen und ihm nachfolgen können. Und er hält uns auch vor Augen, dass wir auf all unseren Wegen oder auch Umwegen unter dem Schutz Gottes stehen, weil er nämlich Regie führt. Alles, was jetzt, liebe Geschwister, was jetzt mit Weihnachten zu tun hat, ist komplett vorbei. Es ist Schluss mit dem Stern, es ist Schluss mit den Hirten, es ist Schluss mit den Engeln, es ist Schluss mit ihrem Gesang, es ist Schluss mit den Weisen. Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen, aber wie gesagt, der normale Alltag mit seiner rauen Wirklichkeit hat uns wieder im Griff. Und das wird ja hier in eindrücklicher Weise, wird das ja hier beschrieben. Nicht, was ist das für ein Kontrast? Da ist also der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus der Welt nahegekommen und schon setzt Widerstand ein, schon setzt eine Gegenbewegung ein, schon hat man den Eindruck, ja, es ist in der Tat so, dass das Böse, dass der Böse sich hemmungslos da austobt. Die herodische Spur des Todes. Und das ist ja genau die Wirklichkeit, die uns auch im Psalm 2 wiedergegeben wird, nicht wo uns berichtet wird, dass da auch eine Bewegung gegen Gott, eine Bewegung gegen seinen Sohn Jesus Christus stattfindet, wenn es da heißt, warum toben die Heiden und wir wissen, wie es also da weitergeht. Und wir müssen uns an dieser Stelle jetzt mal einmal diesen Typ Herodes ein wenig anschauen, der ja als der Bluthund der Antike bezeichnet wurde. Er war ein sehr eigenwilliger, ein sehr eigenmächtiger Herrscher. Wir wissen, dass er den Tempel restauriert hat. Er hat 33 Jahre lang regiert. Er hat brutal seine Macht aufrechterhalten. Viele Tote säumen seinen Weg. Und innerhalb der Familie war er auch recht großzügig im Umgang mit Leben und mit Tod. Sein Schwager hat er ertränkt, seine Mutter hingerichtet, seine Schwiegermutter ebenfalls. Und zu der Zeit, als Jesus Christus geboren wurde, hat er noch drei seiner Söhne töten lassen. Also wo Herodes ist, ist also wirklich nur tot. Und da können wir uns natürlich schon vorstellen, dass ihn die Babys in und um Bethlehem rum in keinerlei Weise Gewissenswisse verursacht haben und so schickt er da seine Truppe los, damit die da entsprechend aufräumen. Wo also Herodes auftritt, da ist der Tod ununterbrochen. Herodes, der den Tod will, der den Tod anordnet, der den Tod bringt und der am Ende selber tot ist. Und mit dieser Todesspur des Herodes haben wir im Grunde genommen auch das Thema des Widersacher Gottes, nämlich Tod. Kaum ist er in 1. Mose 3 da, schon kommt der Tod in diese Welt hinein. In all seinen brutalen Facetten. Und dabei ist der physische Tod noch nicht einmal das Schlimmste, sondern der Tod des Gerichtsurteils des Gottes ist der viel, 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 viel schlimmere Tod. Und irgendwie hat man so den Eindruck, das passt alles gar nicht so in die Stimmung, in die Erwartungen, in die Hoffnungen nach Weihnachten hinein. Aber wir sehen eben, diese nachweihnachtliche Zeit ist eben keine feierliche Zeit. Sie ist eben keine feierliche Zeit. Und wenn das einer verstanden hat, dann, wie Martin Luther sagt, der altböse Feind, der sich da gesagt hat, jetzt ist meine Stunde gekommen. Dieser Messias darf nicht sein. Wenn der in der Tat durchläuft bis zum Kreuz, dann ist es mit mir vorbei. Ja, die nachweihnachtliche Zeit ist keine feierliche Zeit. Die weihnachtliche Idylle ist in der Tat vorbei. Und liebe Geschwister, was ist das anderes, wenn es da in Johannes 1, in dem Vers 5 heißt, das Licht scheint in der Finsternis. Gut, sagen wir, jetzt ist schon das Licht da. Aber wir wissen, dass der Vers weitergeht, dass es dann heißt, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ja, warum hat sie es nicht begriffen? Johannes gibt uns die Antwort im dritten Kapitel, in dem Vers 19, wo er dann sagt, weil die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Sie wollen also die Finsternis. Die Welt will diesen lebendigen Gott nicht. Und liebe Geschwister, in diesem Umfeld, in dieser ganz realen Welt, in dieser Macht der Finsternis leben wir, die wir an Jesus Christus glauben. Und was ist das anderes, wenn es da in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 5 heißt, und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte. Das klingt ja zunächst mal wunderschön. Aber wenn wir den Vers unmittelbar davor lesen, dann wird es recht ungemütlich. Denn da lesen wir, und der Drache tat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Also merken wir wirklich, wie sich da eine ganz eigenartige Spur des Widerstandes gegen dieses Kind in der Krippe da abzeichnet. Nicht diese perverse Verfolgungsgeschichte des Herodes, die Flucht nach Ägypten und dann das jahrelange Leben müssen dort im Exil. Und welche Erfahrung stellen die Evangelisten direkt an den Anfang des Auftretens des Wirkens von Jesus Christus? Dass wieder der Widersacher auftritt, dass er wieder gegen den Sohn Gottes kämpft, dass er ihn versucht. Und zwar nicht mal an einem Nachmittag, sondern, wie wir wissen, 40 Tage in der Wüste, wo es nur um diese eine Sache ging. Wie kann der Feind verhindern, dass der Sohn Jesus Christus diesen Weg zum Kreuz geht? Wie kann man das wirklich verhindern? Und wir wissen auch, dass der Feind das immer wieder in den 3 Jahren des Wirkens Jesu Christi versucht hat. Denken wir an die theologischen Auseinandersetzungen Jesu Christi mit den Vertretern der jüdischen Religionsbehörde. Denken wir an die dämonisch belasteten Menschen. Denken wir an den wohlmeinenden, aber völlig daneben liegenden Versuch des Petrus, das Kreuz zu verhindern, wo er also sagte, das widerfahre dir nur nicht, und Jesus ganz energisch dagegen protestierte. Denken wir an Judas Ischariot, also selbst aus seinen eigenen Reihen. Aber Gott sei gedankt, dass das alles vergebliche Versuche gewesen sind. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Damit es sentimental schön kuschelig wird? Nein. Damit er die Macht des Feindes zerstöre. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Und die entscheidende Schlacht, der entscheidende Sieg, liegt auch, Gott sei gedankt, hinter uns. Hebt aber nicht auf, dass die Macht des Bösen noch höchst aktiv ist und noch höchst aktiv sein wird. Aber das müssen wir festhalten. Da, wo der Sohn Jesus Christus auftritt, da gibt es also in der Tat Widerstand. Und das zieht jetzt alle, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ob wir das schön finden oder nicht, das zieht jetzt alle, die zu diesem Jesuskind gehören, die zu Jesus Christus gehören, zieht jetzt alle da mit hinein. Und deswegen haben Maria und Josef auch keine feierliche Zeit erlebt. Wären sie für sich geblieben, gut, dann hätte er als Zimmermann seine Firma da aufbauen können in Nazareth und sie hätten ein ganz normales bürgerliches Leben führen können. Aber nun war Jesus Christus da. Nun ist zwar Friede in ihre Familie eingezogen, aber die Beschaulichkeit, die war vorbei, denn es regte sich massiv auf den Widerstand. Und gerade der Apostel Paulus, war ja jemand, der sich ganz große Sorgen darum machte, dass der Widersacher Erfolg haben könnte. Denken wir nur an seine Mission in der Gemeinde zu Thessalonik. Da kommen ja Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und wie so mancher Missionseinsatz des Apostel Paulus verlief auch dieser Einsatz nicht ganz friedlich. Aber er kommt noch mal glimpflich davon, muss aber die Gemeinde verlassen, muss quasi die wenigen Christen da in Anführungsstrichen ihrem Schicksal überlassen. Und er macht sich große Sorgen. Er weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Handy, Smartphone, E-Mail, WhatsApp und was es da alles so gibt heutzutage, Facebook, Twitter, all das gab es nicht. Und wir würden vielleicht sagen, aber Paulus ist doch überhaupt kein Problem, die glauben doch alle an Jesus Christus. Du brauchst dir da keine großen Gedanken, keine großen Sorgen zu machen. Und Paulus erwidert, nein, nein, ich kann das nicht einfach so laufen lassen. Und deshalb schickt er den Timotheus, schickt er los, um nach diesen Christen in dieser Gemeinde zu Thessalonik sich umzuschauen. Und nach einiger Zeit kehrt er zurück und berichtet dem Paulus das Wunder und sagt, Paulus, stell dir vor, die glauben immer noch an Jesus Christus. Und dann schreibt der Apostel Paulus diesen ersten Thessalonikerbrief und drückt dann im Kapitel 3, in den Versen 5 und 6, drückt er genau seine Empfindungen aus, die er hatte, bevor er den Timotheus in diese Gemeinde geschickt hat. Und da schrieb er, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben. Genau das, was er zuvor empfunden hat. Und liebe Geschwister, was glauben wir? Was glauben wir, warum uns der Apostel Paulus ja sozusagen das Bild vom Soldaten da vor Augen gestellt hat? Das ist ja kein Scherz, sondern die Vorgeschichte im Epheserbrief zur geistlichen Waffenrüstung ist doch, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern dass wir geistliche Schlachten zu führen haben. Und das, wenn es optimal läuft, es sein kann, dass wir das Feld behalten und nicht noch mehr geistliches Terrain verlieren. Liebe Geschwister, ist uns das wirklich bewusst, dass wir eine umkämpfte Zone sind? Der Jesus Christus hat uns ja keine beschauliche Zeit verheißen. Die Nachfolge Jesu Christi ist eben kein Wellness-Parcours. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Wir haben hier noch eine große Aufgabe, nämlich die Menschen zum Erlöser und zum Retter Jesus Christus zu rufen, die ansonsten verloren sind. Und deswegen ist die weihnachtliche Idylle vorbei. Wir erleben das ja auch. Wir kommen gerade so aus den stimmungsvollen Weihnachtstagen heraus und müssen doch sehen, alles geht weiter. Alles geht weiter. Kriege, Flucht, Hunger, Gottlosigkeit und Christenverfolgung, familiäre Probleme, gesellschaftliche Probleme, alles geht weiter. Und da zeichnet sich eine Spur ab, ja, die eigentlich seit 2000 Jahren nie aufgehört hat. Und von der man den Eindruck hat, dass sie immer breiter wird, besonders wenn man an die drangsalierten Christen denkt, deren ersten Märtyrer der Stephanus gewesen ist. Und während wir heute hier alle schön friedlich hier sitzen und unseren Gottesdienst feiern können, wofür wir Gott von ganzem Herzen dankbar sind, nicht erleben es andere Christen in der Welt vollkommen anders, was es heißt, den Namen Jesu Christi zu bekennen, ihm in aller Treue nachzufolgen. Und wir wissen es aus den Berichten, das geht hin bis zur physischen Vernichtung. Und da taucht schon mal ab und zu die Frage auf, ja, wie kann Gott das alles so zulassen? Und dann kommen womöglich noch die Spötter und sagen, ja, das ist euer schönes Weihnachten, das ist euer vermeintlicher Frieden. Wie konnte es Gott denn damals zulassen, dass er all die Babys da umbringen lassen? So kommen sie, so reden sie, und seinen Sohn hat er verschont. Aber dann müsste man natürlich dem entgegenhalten, auch Jesus Christus ist natürlich nicht verschont geblieben. Auch wenn er vielleicht für eine kurze Zeit verschont gewesen ist, aber dann noch zu einem viel, 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 viel größeren Leid, das ihn eines Tages treffen würde. Ja, das ist, was man sagen muss von der nachweihnachtlichen Zeit. Sie ist eben nicht feierlich, sondern der Alltag, wie gesagt, mit seiner rauen Wirklichkeit ist wieder da, er hat uns wieder erfasst. Und trotzdem, das ist auch ein guter Trost für das neue Jahr, für das vor uns liegende Jahr, trotzdem können wir darin dem Herrn vertrauen, können ihm nachfolgen. Und es gibt ja eigentlich ganz, ganz, ganz wenige Josefs Geschichten. Hier haben wir also eine. Aber gerade diese Josefs Geschichte, liebe Geschwister, ist ein wunderbares Beispiel dafür, was Glaube, was Vertrauen, was Nachfolge betrifft. Warum? Ich kann mir auch vorstellen, dass auch der Josef gewisse Vorstellungen hatte von der nachweihnachtlichen Zeit. In der Bibel wird uns jetzt nicht berichtet, welche Vorstellungen, aber bestimmt nicht die, die er da vorgefunden hat. Bestimmt nicht die. Vielleicht hat er gedacht, wenn die Beschneidung und wenn die Darbringung des Kindes im Tempel vorbei ist, kommt vielleicht noch mal ein kurzer Zwischenstopp in Bethlehem, aber dann geht es nach Nazareth, schließlich wartet ja dort meine Firma. Und dann kann ich mit meiner Maria wirklich die Ehe pflegen und die Ehe leben. Und irgendwie plant ja jeder Mensch. Und vielleicht hat er auch so geplant, der Josef. Und dann kommt es plötzlich ganz, ganz anders. Wiederum ein Traum, wiederum eine Botschaft, eine ganz, ganz andere Wegbeschreibung. Und jetzt passiert etwas, was auch entscheidend für unser Christenleben ist. Und zwar, was auch eben Glaube, was eben Vertrauen, was eben Nachfolge betrifft. Und zwar erstens das Hören auf das Wort Gottes, dann das Gehorchen, das heißt das Umsetzen und das Tun, und drittens das Warten. Und der Josef bekommt ja hier, wenn wir uns nochmal diesen Vers 13 vergegenwärtigen, der bekommt ja da vier Befehle vom lebendigen Gott. Steh auf, nimm dein Kind, fliehe nach Ägypten und bleibe dort. Und der Josef redet jetzt nicht so und sagt, ach Herr, du kannst dir doch gut vorstellen, dass mein Kind diese ganzen Strapazen nicht durchhalten kann. Und übrigens, was soll ich in Ägypten? Ich bin schließlich in Galiläa zu Hause. Aber wir wissen, so redet er nicht, sondern er packt mit Frau und seinem Kind die Koffer und leistet voll zu. Er steht auf, er nimmt das Kind, er entweicht nach Ägypten und er bleibt dort. Und dann in Vers 20, wieder die Befehle Gottes. Steh auf, nimm dein Kind, zieh in das Land Israel. Und wie reagiert Josef? Wieder packt er seine Koffer, wieder leistet er Vollzug, er steht auf, er nimmt das Kind und er zieht in das Land Israel. Das ist Glaube, das ist Vertrauen, das ist Nachfolge. Und wir wollen auf einen Glaubensschritt, wollen wir hier noch ein bisschen näher eingehen, und zwar auf das Warten auf den nächsten Schritt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Josef gerade oder kaum angekommen in Ägypten gedacht hat, lohnt sich überhaupt das Auspacken der Koffer? Und dann vergeht ein Tag nach dem anderen. Aus Tage werden Wochen, aus Wochen werden Monate, aus Monate werden Jahre. Und Josef bekommt durch Gott kein Datum seiner Rückreise bekannt gegeben. Gott lässt ihn auch nicht in das Sterbedatum des Herodes hineinschauen. Sondern das Einzige, was ihm mitgeteilt wird, bleibe da, bis ich mich wieder melde. Er muss also warten und sich vollends auf den lebendigen Gott verlassen. Und ich denke, dass unser Josef hier wirklich ein Glaubensvorbild ist. Er war der Hörende, er war der Gehorchende oder der Handelnde und er war der Wartende. Und er war auch derjenige, der wirklich mit seiner Familie erlebt hat, wie Gott diese Dinge ja letztendlich zum Guten führt. Und er ist auch derjenige, in dem auch wir Trost finden können. Das Glaube, das Vertrauen, das Nachfolge nicht nur stattfindet, wenn wir Engel vor sind, sondern das Glaube, Vertrauen, Nachfolge stattfindet, ja gerade dann stattfindet, wenn ich auf meinen gepackten Koffern Richtung Ägypten sitze. Wenn also da ein Weg geplant ist, von Gott geplant ist, den ich jetzt zu gehen habe. Und deshalb, liebe Geschwister, muss auch im neuen Jahr unsere dringende Bitte wirklich sein, die Befehle Gottes nicht zu überhören. Damals hatte der lebendige Gott, was Josef betrifft, durch Träume geredet. Heute redet er, was uns anbetrifft, hier in unserem Kulturbereich, redet er durch das Wort Gottes. Und auch da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht schwärmerisch werden und dass wir uns nach Träumen sehnen und dass wir vielleicht auch so etwas mal erleben wollen wie der Josef. Ich will also nicht abstreiten, dass es heute so etwas gibt. Vielleicht besonders in solchen Gegenden, in solchen Regionen, wo man absolut an keine Bibel drankommt. Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Gott also zu gewissen Menschen auch noch in Träumen redet. Aber zu uns hier in unserem Bereich, in unserem Kulturbereich, redet er durch sein Wort. Und um sein Wort wirklich zu verstehen und zu hören, brauche ich das Gebet und muss ich die Bibel lesen. Damit ich wirklich die Befehle Gottes nicht mit anderen Befehlen verwechsle, die eventuell aus meinem Wunschdenken oder aus irgendwelchen anderen schädlichen Einflüssen resultieren können. Ja, und ein letztes, was uns dieser Text noch deutlich macht, ist, dass wir auf all unseren Wegen oder auch Umwegen, dass wir wirklich unter dem Schutz Gottes stehen, weil er nämlich Regie führt. Und das erleben wir ja in wunderbarer Weise hier gerade in diesem Text. Wir können ja jetzt sagen, Herr, es ist doch wirklich für dich ein leichtes, das alles zu klären und alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Du bist doch schließlich der Schöpfer und der Erhalter dieser Welt und alles und alle dienen dir. Aber liebe Geschwister, sehen wir irgendwo einen nervösen Gott, der in die Defensive gedrängt worden ist? Nein. Sehen wir irgendwo eine Ausschusssitzung im Himmel? Nein. Woran erkennt man das in diesem Text? Man erkennt es an den Bibelstellen aus dem Alten Testament, die hier erwähnt werden und, das ist jetzt das Entscheidende, die so wunderbar eingeleitet werden mit diesem kleinen Satz, auf das erfüllt würde. Auf das erfüllt wurde. Lest mal heute Nachmittag die ersten vier Kapitel des Matthäus-Evangeliums durch, also bis zur Bergpredigt. Da taucht dieses auf das erfüllt würde siebenmal auf. Das ist sicherlich auch so gewollt, siebenmal. Und davon allein dreimal in unserem wenigen Versen, gerade mal 11 Verse, taucht es dreimal auf das erfüllt werde. Und zwar in Vers 15, in Vers 17 und im letzten Vers, in Vers 23. Und wir könnten ja jetzt zu Gott sagen, Herr, du weißt doch, was da momentan in Bethlehem abläuft. Dass da eine Truppe unterwegs ist und die versucht, alle Jungen unter 2 Jahren in und um Bethlehem zu töten. Und schließlich geht es doch um deinen Sohn. Und wer ist für dich schon Herodes? Schnipp ihn doch einfach mal weg, radier ihn doch einfach mal aus. Und der lebendige Gott Doch, ich sehe das alles. Ich sehe das alles, was da geschieht. Aber ich habe das bereits aufschreiben lassen. Ich habe das bereits sagen lassen. In Jeremia 31, Vers 15, in Verbindung mit 1. Mose 35, Vers 19. Wir haben es ja vorhin gehört im Text. Die Klage der Rahel. Rahel bei Rama. Rama, ein Ort in der Nähe von Bethlehem. Und dieser Rahel hat einen Sohn geboren, der zunächst mal Ben-Oni hieß, Sohn der Klage, der dann später zum Benjamin, Sohn des Glücks, wurde. Und bei dieser Geburt stirbt die Rahel eben in der Nähe von Bethlehem. Und jetzt wird dieser bethlehemitische Kindermord, wird jetzt aus der Sicht von Jeremia 31 gesehen. Das heißt, die ganze Bedeutung dieser Geschichte auch von Jeremia 31, die ganze liegt eben darin, dass hier vom Leiden des Messias die Rede ist. Und das Leben des Sohnes Gottes, das wissen wir doch, ist doch in der Tat nicht glatt durchgelaufen. Es ging in der Tat durch viel, viel Leiden und Sterben. Gut, sagen wir, aber Herr, wir haben trotzdem den Eindruck, dass das irgendwie doch so aus dem Ruder läuft. Wenn wir das jetzt so sehen, was dieser Kindermord so nach sich zieht, dass jetzt diese Familie Josef da auf die Flucht gehen muss, dass sie diesen beschwerlichen Weg nach Ägypten gehen muss und dass sie dort über Jahre vielleicht im Exil leben müssen. Und Gott, wie reagiert Gott? Aus meiner Sicht ist alles im Plan. Wieso im Plan? Ja, das habe ich doch schon durch den Propheten Hosea sagen lassen. Lies einmal Hosea 11, Vers 1. Da habe ich doch bereits sagen lassen, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ägypten ist kein Zwischenfall. Ägypten ist geplant. Und wir wissen, dass Ägypten in der Geschichte des Volkes Israel eine große Bedeutung hat. Der erste Erlöser, der dem Volk Israel gegeben wurde, war kein geringerer als Mose. Und so wie Mose das Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter herausgeholt, befreit hat, so holt der zweite Erlöser, Jesus Christus, so kann er die Menschen aus der Knechtschaft der Sünde befreien. Und so musste Herodes da mitspielen. Und so muss er mitspielen, ob er das nun weiß, ob er das ahnt. Er muss mitspielen, dass sich diese Prophezeiungen aus Jeremia, dass sich diese Prophezeiungen aus Hosea an Jesus Christus erfüllen. Da nützt ihm seine ganze Schlauheit nichts, da nützt ihm seine ganze aggressive Machtpolitik nichts, auch wenn es am Anfang so aussah, als wenn Gott dem Herodes nachgeben würde, auch wenn es so aussah, als wenn das Böse triumphieren würde, weil diese Dreiergruppe fliehen musste, weil dieser Kindermord geschah. Aber letztendlich dreht Gott doch die ganze Geschichte um. Gut, sagen wir. Ja, Herr, du hast das mit Hosea und Jeremia hast du wunderbar gemacht. Und du hast jetzt es sogar so geführt, dass der Herodes von der Bildfläche verschwunden ist. Und jetzt kann er die Familie aus Ägypten herausziehen. Sie kann jetzt nach Judäa ziehen und sie kann sich in Bethlehem niederlassen. Aber jetzt ist es doch so, Herr, dass ausgerechnet dort in Judäa und damit natürlich auch Bethlehem inbegriffen, dass dort der Archelaus reagiert, der fast so schlimm ist wie dein Vater. Und da kommen diese drei, kommen doch vom Regen in die Traufe. Und der lebendige Gott sagt, auch das habe ich schon längst vorausgesagt. Auch das habe ich schon längst vorausgesagt. Lies einmal wirklich den Propheten Jesaja, da habe ich es schon verheißen, dass ein Spross aus der Wurzel Davids kommen wird. Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Schon bei den Propheten steht, dass er, Jesus Christus, Nazarener heißen soll. Und jetzt wissen wir, dass in der hebräischen Sprache die Konsonanten das Entscheidende sind und die Vokale selbst nicht geschrieben werden. Und dann bleiben von diesem Begriff Nazarener nur noch drei Buchstaben übrig, drei Konsonanten übrig. N, Z, R. Und das ist genau das hebräische Wort für Spross, für Wurzel. Und wenn in der Bibel vom Spross, von der Wurzel die Rede ist, dann sind die Propheten voll davon. Lesen wir einmal Jesaja, Jeremia, Zacharia, die alle den Messias als den Spross aus der Wurzel Davids bezeichnen. Der Messias, der zunächst mal klein ist wie ein Spross, er scheint winzig klein, hilflos, machtlos, aber dann breitet sich seine Gewalt, seine Macht über den ganzen Erdteil aus. Und diese drei Buchstaben, diese beiden drei Buchstaben sind es auch, die ich dann gebrauche, um das Wort Nazarener zu schreiben. Und das ist doch gerade die Vokabel, mit der Jesus Christus durch sein ganzes Leben gezogen ist. Wir lesen doch des Öfteren in der Bibel Jesus aus Nazareth. Und wo stand es auch noch? Es stand auf der Tafel über seinem Kreuz. In drei Sprachen. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus, das wissen wir, was das also dann übersetzt heißt, König der Juden, Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Da stand es also auch, über seinem Kreuz. Und so sehen wir, liebe Geschwister, so sehen wir, tja, dass Gott, der lebendige Gott, wirklich souverän und vollkommen unabhängig Regie führt. Dass wirklich diese Familie Josef unter seinem Schutz steht, dass diese Familie das wirklich in allen Turbulenzen erfahren hat. Und auch wir, und das ist auch ein großer Trost für das neue Jahr, auch wir liegen in seiner Geborgenheit. Auch wir stehen unter seinem Schutz. Auch wir fallen nie aus seinem Schutz bereit. Auch wir haben rundum Schutz sozusagen. Auf all unseren Wegen oder auch Umwegen. Natürlich, solche Wege können ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ein Weg auf der Flucht sein, wie bei Josef. Es kann auch ein Weg in die Fremde sein, wo eine andere Sprache gesprochen wird und dich das Heimweh noch über Jahre begleitet. Es kann auch ein Weg in die Verachtung sein, wo andere für deinen Glauben nur Häme und Spott übrig haben. Es kann aber auch ein Weg in die Isolierung sein, wo du zum Beispiel innerhalb deiner Familie den Glauben an Jesus Christus ganz alleine ausleben musst. Und sicherlich gibt es auch viele, viele andere solche ähnlichen Wege. Aber bei allen Wegen, die Gott dich führt, darfst du wissen, dass er den Überblick behält, dass er niemals in die Defensive gedrängt wird, dass er immer wirklich an sein Ziel kommt. Und man kann diesen Text, den wir heute betrachtet haben, auch so zusammenfassen. Der, der den Tod bringt, Herodes, ist herausgenommen. Der aber das Leben bringt, Jesus Christus, ist jetzt da, wo er hingehört, nämlich in Nazareth, nicht in seiner Startposition für sein großes Wirken, für sein großes Auftreten. Und dann wird er nicht mehr aufzuhalten sein und wird konsequent seinen Weg durchführen bis zum Tode am Kreuz. Was uns betrifft, könnte man Folgendes sagen, aus diesem bekannten Lied Befiehl du deine Wege, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ich lass ihn tun und walten, denn er ist ein weiser Fürst. Er sitzt im Regimente und führt alles wohl. Ja, das möchte ich uns mitgeben, gerade auch für das neue Jahr, dass wir das wirklich verstehen und begreifen, dass uns der ganz normale Alltag wieder erfasst hat, mit all den Begleiterscheinungen, seien sie gut, seien sie weniger gut, seien sie hart, dass wir aber trotz alledem wir dem Herrn wirklich vertrauen dürfen und dass wir in aller Treue ihm nachfolgen und dass wir bei alledem wissen dürfen, dass wir wirklich unter seinem Schutz stehen auf all unseren Wegen, weil er wirklich Regie führt, weil er niemals in die Defensive gedrängt wird. Und das möchten wir uns für das Jahr 2018 mit auf den Weg geben.